ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Herzlich willkommen hier im Prediger in Schwäbisch Gmünd. SWR 1 Leute live heißt, wir sind unterwegs mit der SWR Regiotour. Und hier an diesem besonderen Ort, um mit dem Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd ins Gespräch zu kommen, begrüßen Sie ganz herzlich Richard Arnold. Schönen guten Abend. Was ist denn der Oberbürgermeister für ein Typ? Morgenmensch oder Abendmensch?
Nicht so der Morgenmensch. Nicht so der Morgenmensch.
Dann kommt Ihnen die Uhrzeit jetzt 18 Uhr am Freitagabend ganz entgegen?
Ja, ich finde es gut so. Und ich, so wie ich sehe, die meisten Leute hier finden es auch gut.
Ja, der Saal ist auf jeden Fall voll. Was ist das denn hier für ein besonderer Ort? Wir sind mitten in der Stadt, über diesen Ort Prediger. Welche Geschichte müssen Sie da am häufigsten erzählen?
Also wir sind wirklich mitten in der Stadt, historisch sehr bedeutsam. Wir hatten in Schwäbisch Gmünd insgesamt 7 Klöster. Das hat die Stadt bis heute sehr geprägt. Und hier war das Dominikanerkloster. Und die Dominikaner waren bekannt dafür, dass sie predigen. Und deshalb hat man dieses Gebäude Prediger.
Der Oberbürgermeister stammt ja auch aus einem kleinen Nest, muss man wahrscheinlich sagen, hier aus der Nähe, aus Hertlinsweiler. Sie haben in den USA studiert, waren bei der Europäischen Union in Brüssel. Was hat Sie denn nach Gmünd zurückgeholt?
Ich war in meinem Leben an einem Punkt angekommen, da war ich ja auch schon 50 Jahre alt. Wenn man 50 wird, da gabelt sich das eine oder andere. Und da stand die Entscheidung an. Ich war da ja in Brüssel, war Leiter der Landesvertretung von Baden-Württemberg dort. Wie geht es jetzt weiter? Ich hatte die Aufgabe schon 9 Jahre gemacht. Was machen wir jetzt? Und ich hatte ein Angebot, nach Stuttgart zu gehen und dort der Regionaldirektor zu werden. Ich hatte aber auch ein Angebot, nach Paris zu gehen und dort zu arbeiten für die OECD im Bereich ländliche Entwicklung. Und ich stand in Gesprächen mit der Landesregierung für eines der Ministerien. Und dann plötzlich aus heiterem Himmel meldeten sich ein paar Gmünder. Und diese Gmünder sagten, ja, ich sei doch der Vorsitzende vom Stadtverband Musik und Gesang. Ich habe ja nie meine Brücken abgebrochen zu meiner Heimatstadt. Und wie wäre es denn, wenn Sie als Oberbürgermeister kandidierten? Und dann habe ich mir gedacht, naja, große Ehre für seine Heimatstadt. Ja, das überlege ich mir. Und wenn du gefragt wirst, ob du dich engagieren kannst und einsetzen kannst für deine Heimatstadt, das kommt nur einmal. Und deshalb habe ich da Ja gesagt. Ich hätte das nicht gemacht für eine x-beliebige Stadt. Es war wirklich Schwäbisch Gmünd als Heimatstadt. Aber ich habe ja nicht gewusst, Frau Köster, die hatten vorher schon 10 andere gefragt und die haben abgewunken.
Was sind Paris und Stuttgart, wenn man Schwäbisch Gmünd haben kann? Sie haben eben den Chor angesprochen und Ihre Leidenschaft zum Singen. Also kann man behaupten, der Chor hat Anteil daran, dass Sie wieder in Schwäbisch Gmünd gelandet sind?
Das hat schon auch eine Rolle gespielt. Also ich von Kindesbeinen an habe ich gesungen. Das wurde mir halt so in die Wiege gelegt. Mein Vater war ein ausgezeichneter Tenor. Der hat damals schon, so, das war nach dem Krieg, mit Fritz Wunderlich gesungen. Und dann war es natürlich klar, mein Großvater, der hat mein Leben bestimmt. Von ihm habe ich auch meinen Namen, denn eigentlich hätte ich Bernhard heißen sollen. Hätte mir auch gut gefallen mit Bernhardusberg und so. Aber dann auf dem Weg zum Taufaltar hat der Großvater, der Patriarch, umentschieden, der muss Richard heißen. So habe ich einen internationalen Namen bekommen. Richard, passt. Wo waren wir?
Entschuldigung. Es ging um die Leidenschaft des Singens. Man merkt einfach, der Chor, genau. Oberbürgermeister, der drückt auf den Knopf, ich rede jetzt und dann läuft's. Das ist der Automatismus. Nein, ne?
Ich wollte nur sagen, dass, und er hat mich dann zu den St. Michael-Chorknaben gebracht. Und da geht es natürlich um Singen, aber es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass man in einer Gemeinschaft dann, wenn man gute Musik, wenn man so toll singen soll, dass man da auf die anderen hören muss. Und man muss natürlich auch zu verstehen, wie funktioniert das mit dem Atmen. Und man muss dann auch im Crescendo genauso wie im Piano verständlich sein. Und das sind alles Dinge, das ist so Handwerkszeug, das ich da gelernt habe. Und vor allem dann später im Liederkranzweiler kam noch dazu, dass wir mit Lisa Elser große Stücke gemacht haben, Singspiele. Und das war natürlich ganz toll. So, das heißt, das ist ein Stück Heimat für mich, das ist ein Stück von mir und natürlich hat das auch eine Rolle gespielt.
Und wenn Sie damals als Kind gefragt wurden, was möchtest du mal werden, wenn du groß bist, Richard, was kam da als Antwort?
Koch auf dem Hornberg. Es ist so. Ich habe mir das immer großartig vorgestellt, dort oben mit den Fliegern, das hat mich immer fasziniert und wir sind als Kinder, Sie müssen wissen, Hertlinsweiler liegt gleich am Fuße dieses Hornberg und da ist ein Segelfluggelände, sind wir da hoch und haben dann dort oben in den Hallen gespielt und es war einfach wunderbar und damals gab es da dort oben noch ein Höhenrestaurant, kein schlechtes und da habe ich mir vorgestellt, da Koch zu sein, das muss doch wunderbar sein, als kleiner Junge. Als großer Junge und Oberbürgermeister kam ich dann in den Genuss, dass ich dort oben gemeinsam mit Gemeinderat und allen ein kleines Erlebnis dann verwirklichen konnte, nämlich dort oben einen großen Kiosk als Anlaufstelle, dass die, die dorthin kommen, dass die auch adäquat bewirtet werden und aufs Klo gehen können.
Ja, die wichtigen Dinge im Leben. Jetzt haben Sie Hertlingsweiler erwähnt, Sie haben Schwäbisch Gmünd erwähnt, Sie waren in Brüssel, Sie waren in den USA. Was bedeutet Ihnen Heimat?
Also Schwäbisch Gmünd und Weiler in den Bergen, diese Umgebung, das ist für mich Heimat. Heimat ist da, wo ich viele Erlebnisse habe und teilen kann mit den Menschen. Aber ich habe mich auch in den Orten, wo ich war, auf der Welt, wie jetzt in Cambridge, in Boston oder dann auch in Brügge, in Belgien oder dann in Brüssel, auch da habe ich mich heimisch gefühlt, sich einlassen auf die Umgebung, auf die Menschen dort. Und dann wird man ganz reich beschenkt und dann fängt man an, sich wohlzufühlen und das ist dann Heimat. Aber natürlich hier habe ich die stärksten Bezüge hin. Ne? Wenn man die Orte der Kindheit besucht, das macht schon was mit einem.
SWR1, Leute mit Richard Arnold aus der Regio-Tour sind wir in Schwäbisch Gmünd. Es sind einige Gmünder hier, die wollen wir natürlich auch zu Wort kommen lassen. Was ist denn für Sie, Herr Arnold, wenn Sie durch die Straßen gehen von Gmünd, die Frage, die am häufigsten vorkommt, was werden Sie permanent gefragt?
Die Leute fragen alles. Also, ja, also die Leute sagen mir auch immer alles. Also, das beginnt beim Kanaldeckel, der wackelt vor dem Haus, bis hin auch dazu, das kommt jetzt immer mehr, dass die Menschen in einem Oberbürgermeister nicht einfach nur so ein Stadtoberhaupt sehen oder den Vorsitzenden des Gemeinderates, sondern mehr ja, jemand, der ihnen auch in schwierigen Situationen auch seelisch weiterhelfen kann. So Oberbürgermeister bekommen immer mehr, habe ich den Eindruck, jedenfalls hier die Rolle eines Seelsorgers fast schon.
Haben Sie ein Beispiel, wo Sie in eine seelsorgerische Rolle gehen mussten?
Ja, ich mache ja alle paar Wochen eine Bürgersprechstunde. Ich komme übrigens eben gerade direkt raus, auch aus der Bürgersprechstunde. Aber in den Bürgersprechstunden, was sich häuft, sind Besuche von Frauen, Migrantinnen, die gekommen sind mit ihrem Mann hierher und die eigentlich fast immer nur leidlich die deutsche Sprache sprechen und jetzt alt geworden sind. Schwäbisch Gmünd ist ihnen zur Heimat geworden. Es ist die Umgebung, wo sie halt sich aufhalten. Und jetzt geht es darum, oft sind sie verlassen worden von ihrem Mann. Und wo sollen sie jetzt hin? Was sollen sie jetzt machen? Da kommen die dann zu mir zum Beispiel.
Ja. Was raten Sie denn dann in so einer Situation?
In so einer Situation muss ich dann schauen, dass ich ja erstmal gucken, dass sie da bleiben kann, wenn sie das wünscht. Erstmal gucken auch, dass sie dann entsprechend auch eine Wohnung hat. Wie wird sie versorgt? Wo sind die Kinder? Wie ist das? Weil sie hatten immer ein Leben, aber das war ein privates Leben. Und sie haben am öffentlichen Leben kaum teilgenommen und deshalb macht sich dann auch Einsamkeit.
Jetzt ist das Thema Einsamkeit nicht nur ein Thema in Schwäbisch Gmünd, sondern ein Thema, was sogar bundesweit und auch darüber hinaus die Menschen mehr und mehr betrifft. Aus Großbritannien war vor einigen Jahren zu hören, dort gibt es ein Ministerium gegen Einsamkeit. Wie weit würde denn Gmünd gehen? Was würden Sie denn an Anlaufstellen bieten wollen für Ihre Bürgerinnen und Bürger? Nicht nur vielleicht die Seniorinnen, vielleicht auch junge Menschen, die unter Einsamkeit leiden. Haben Sie Ideen?
Wir haben dieses Thema im Gemeinderat auch debattiert, denn es kam ja so richtig zum Tragen während dieser Corona-Zeit. Das war ja eine schlimme Zeit für Menschen, die ohnehin nicht so über so viele Kontakte verfügt haben. Und wir haben da gezielt Angebote gemacht. Wir müssen aber diese Angebote, die niederschwellig sein müssen, aufrechterhalten. Und wie gesagt, es braucht dann so Anlaufstellen, wo man hin kann. Das hängt natürlich zusammen mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, dass unsere Kirchen sich ja immer mehr zurückziehen. Auch das ist nachvollziehbar, denn die christlichen Kirchen haben ja auch immer weniger Mitglieder. Also können sie so eine Infrastruktur ja auch überhaupt gar nicht erhalten. Wir können das aber auch nicht übernehmen. Wir stellen das ja auch fest im Bereich der Kindergärten. Wir haben jetzt im letzten Jahr einige Kindergärten übernehmen müssen als Stadt Schwäbisch Gmünd, die vorher in kirchlicher Trägerschaft war. Und das zeigt uns, dass da etwas auf uns zukommt mit dem Rückzug der Kirche, wo wir dann, damit der Zusammenhalt gewahrt bleibt, einspringen müssen, aber das auch nur begrenzt können, schon aus Gründen auch des Personals und der Finanzen, der Organisationen, die man da braucht. Das wird nicht gehen ohne die Bürgerinnen und Bürger.
Wir wollen auch die Gmünder zu Wort kommen lassen. Leo ist da, hat das Mikro direkt dort für Sie parat und stellen sich vielleicht einfach kurz vor mit Namen, ob Sie aus Gmünd kommen und Ihre Frage bitte.
Hallo, ich bin Patricia Storer. Wir haben früher in Schwäbisch Gmünd gewohnt, jetzt leider nicht mehr. Meine Frage ist, wenn man Sie irgendwo sieht, Sie wirken immer so energiegeladen und freudig. Wie schaffen Sie den privaten Ausgleich, dass Sie immer so motiviert, gesund, fit bleiben?
Also erstmal, mir hat ja gut gefallen, dass Sie gesagt haben, leider. Ja, also es ist schon ein anstrengender, auch körperlich anstrengender Job. Und da muss man auftanken. Und ich glaube, das kann man sich jedenfalls in meinem Fall nicht so vorstellen, dass ich da zwei Leben habe. Ein Leben, das ist der Profession, dem Oberbürgermeister gewidmet, und eines, das findet dann ganz woanders statt und das ist dann ein zweites Leben. Das geht nicht. Also bei mir geht das nicht. Sondern wenn ich auftanken muss, dann mache ich das dann, wenn ich mit den Menschen zusammen bin. Und da bin ich gerne mit ihnen zusammen. Und dann gehe ich auf die zu und dann, das ist für mich eine Tankstelle gewissermaßen. Auch Veranstaltungen. So. Aber nicht immer. Man hat schon auch seine Tage. Da wird man denken, oh Gott, wenn man den Terminkalender sieht, dann denkt man, oh, nee, heute nicht. Und dann braucht es so viel Kraft zu sagen, ich organisiere mir jetzt kleine Fluchten. Ich zum Beispiel gehe einfach rein in die Stadtbibliothek. Wir haben eine wunderbare Stadtbibliothek. Allein die Aura, das ist toll. Oder ich gehe rein in eine unserer tollen Kirchen, die wir haben. Wir sind ja da wirklich gesegnet mit zig Bauwerken, wo man zur Ruhe kommen kann und wo man einfach sich fallen lassen kann. Oder Bewegung, selten, und das ist mein Defizit. Und darauf wurde ich auch angesprochen, da neben dem Kanaldeckel und solchen Dingen. Herr Oberbürgermeister, jetzt müssen Sie aber aufpassen, Sie bekommen einen Bauch. Man ist ja schon ein bisschen eitel, und wenn dann die Bürgerschaft zu einem sagt, man bekommt einen Bauch, dann muss man ja schon was tun. Und deshalb habe ich mich jetzt bei der Volkshochschule zum Yogakurs angemeldet.
Richard Arnold in SWR1's Leute als Oberbürgermeistern von Schwäbisch Gmünd. Machen wir gerade mal ein schnelles Quiz, wie gut Sie Ihre Heimat kennen. Und für die, die Schwäbisch Gmünd noch nicht so kennen, können Schwäbisch Gmünd damit kennenlernen. Nach wem wurde in Schwäbisch Gmünd ein Freibad benannt und warum?
Bud Spencer. Ja, also die Geschichte ganz kurz, also wirklich kurz in Kurzform. Okay. Bud Spencer, nach dem Krieg ist hier Rekorde geschwommen. In Schwäbisch Gmünd. Nach dem Krieg war es für uns wichtig, internationale Wettbewerbe zu haben. Und das haben wir dann hier durchführen können. Und Bud Spencer, gut aussehender junger Mann, hat das alles gemacht. Und so, jetzt kommt das Drama. Das Bundesverkehrsministerium hat kurz vor der Fertigstellung der teuersten Ortsumfahrung Deutschlands der Stadt, die mit großzügiger Geste gewährt, dass sie den Namen aussuchen darf für diesen Tunnel. Und wir, das war 2012, 13, wir wollten modern sein. Und wir haben dann gesagt, ja, das machen wir doch jetzt mit den sozialen Medien. Und das machen wir doch jetzt so richtig mal Social Media mäßig. Da geben wir das jetzt rein und machen dann da, sammeln Vorschläge und machen da dann Abstimmungen. Aber rauskam, wenn man sowas freigibt natürlich, oh mein Gott, alles Mögliche, ne? Unter anderem auch Bud Spencer, vorgeschlagen von einem Waldstädter. Und das hat natürlich wie eine Welle sich weiter bewegt. Und das war toll, weil alle Leute, Mensch, Bud Spencer, ich fand es eigentlich auch nicht schlecht. Aber jetzt kommt der Punkt, das Bundesverkehrsministerium war etwas irritiert. Ja, die ganzen und haben gesagt, na ja, irgendwie, sie haben sich das so vorgestellt, dass es ja irgendwie dann doch einen regionalen Bezug haben sollte. Und dann ging das Ding ja weiter und auf einmal haben sich gemeldet, stellen Sie sich vor, aus Kalifornien, aus Australien, von überall her. Es gab Fanclubs und die haben alle im Internet abgestimmt für Bud Spencer. Und jetzt kam der große Tag, die Entscheidung. Der Gemeinderat von Schwäbisch Gmünd, wir haben uns getroffen im Rathaus, haben es vorbesprochen. Es war wirklich, also alle waren mit trockenem Mund da gesessen, weil wir wussten am nächsten Tag, wir mussten es ja auch verlegen, in das Rathaus passen ja nicht Hunderte, Tausende von Menschen rein. Wir mussten ja in den Stadtgarten dann. Und es hatten sich ja alle möglichen angemeldet. Die Corriere della Sera und dann Tokio TV und alles. Ah, wunderbar. Und auf jeden Fall, dann fragten mich die Stadträte, eine Stadträtin, oh mein Gott, was sollen wir bloß machen? Dann habe ich gesagt, zum Friseurganger, weil morgen sind alle da. Und dann sind wir da runter. Und jetzt muss man wissen, zur gleichen Zeit hatten wir Kontakt aufgenommen zu Bud Spencer, also alias Carlo Pedersoli, der in Rom wohnte und der jetzt in dem Moment seine Biografie veröffentlicht hatte. Win-Win-Situation, der Verleger, Anrufer. Und der hat natürlich auch gemerkt, hey, das schiebt alles nach vorne. Und daraufhin hat er dann, als ein Filmteam runter ist, mit Bud Spencer geredet. Und Bud Spencer hat das dann auch verstanden und war dann einverstanden, dass er zugeschaltet wird, als wir die Gemeinderatssitzung dann gemacht haben. Und ich wusste, ich kriege da nur Frieden rein, wenn Bud Spencer himself, the master himself, die Entscheidung verkündet. Und so war es dann auch. Der Punkt wurde aufgerufen. Wir haben das ja gestreamt, damals schon. Da ist dann der Surfer zusammengebrochen. Dann kam der Punkt, alle haben ihre Reden gehalten und dann habe ich gesagt, so und jetzt spricht Bud Spencer. Und dann kam er auf der Leinwand und dann hat er gesagt, er sei sehr geehrt, dass er Namenspatron werden soll von diesem Tunnel. Aber im Freibad dort, da habe er Rekorde geschwommen, da habe er sich wohlgefühlt, da habe die besten Erinnerungen daran und da wäre er natürlich noch mehr geehrt, wenn man es Bud Spencer Bad nennen würde. Und dann alle, oh, der Meister hat gesprochen. Da.
So klingt das, wenn sich der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd kurz fasst. Wir waren stehen geblieben bei den Quizfragen zu Schwäbisch Gmünd. Mal gucken, wie weit wir kommen. Welches weltweit einzigartige Museum gibt's in Schwäbisch Gmünd?
Ja, wir haben viele Museen, aber ich vermute, Sie spielen auf eines an und das ist das Schattentheatermuseum, das wir haben. Richtig?
Richtig. Was ist da so besonders? Wann waren Sie zuletzt da?
Ich war da vor einigen Monaten, das war vom Sommer, mit Gästen aus Stuttgart, die sich das angeschaut haben.
Was fasziniert Sie dort in dem Theater?
Ja, erstmal, dass es ein solches Museum gibt. Ich meine, du kommst nicht in eine Stadt und vermutest, da ist so etwas wie ein Schattentheatermuseum. Und dann natürlich auch das Thema Schattentheater, übrigens eine Kunstform, die ja im 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert doch schon sehr in Mode war, ja? Und die dann aber an Glanz im Laufe der Zeit dann mehr verloren hat. Aber es gibt natürlich große Traditionen des Schattentheaters in anderen Ländern und wir haben da auch die Kraft der Bürgerschaft macht's, einen Bürger, den Herrn Reusch. Und dieser Bürger, der hat schon vor Jahrzehnten angefangen, diese Figuren zu sammeln und dann auch mit seiner Familie und dann auch mit Freunden und dann wurde es schnell ein Verein, wie es halt so ist bei uns, zu spielen und das wieder zum Leben zu erwecken, einfach wach zu küssen. Und ich muss sagen, dem Herrn Reusch durch seine Beharrlichkeit und durch das Wissen, das er sich dann im Laufe der Jahrzehnte angeeignet hat und durch die Spiele, die er da gemacht hat und dann, dass er es geschafft hat, mit dem Verein ein Festival auf die Beine zu stellen und das dann zu einem internationalen Festival jetzt angewachsen ist, das ist schon toll. Ohne die Bürger hätten wir sowas als Stadt nie aufziehen können.
Für die SWR1-Hörerinnen und Hörer, die Sie jetzt nicht so sehen im Bild, ist es ganz interessant, Sie zu beobachten, wie Ihre Geste beim Reden immer größer und immer weiter ist.
Ja, das hängt aber damit, Frau Kürzer, darf ich das sagen, das hängt damit zusammen, weil ich habe mich kurz erinnert, wie das Ganze angefangen hat mit dem Herrn Reusch, weil Herr Reusch wollte ja immer schon ein Schattentheatermuseum haben. Und er war sehr verärgert eine Zeit lang, da war ich noch nicht im Amt. Und da hat er gedroht, er ginge mit seiner ganzen Sammlung jetzt weg. So, ich habe das mitverfolgt und als ich Oberbürgermeister wurde, war mir klar, hey, jetzt machen wir das einfach. Und dann, ich habe ja studiert in den 80er Jahren und so Hausbesetzerszene und bist halt OB. Dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Wir besetzen jetzt einfach da drüben Räumlichkeiten, die gehören der Stadt Schwäbisch Gmünd, aber da gehen wir dann einfach hin. Das waren die Räumlichkeiten, in denen früher der Kunstverein war und das war nicht sehr gediegen alles. Und der Herr Reusch und ich sind rein, Herr Reusch war einverstanden. Ich habe gesagt, du musst anfangen. Und daraufhin haben wir beide den Vorschlaghammer geschwungen und haben eine Wand rausgeschlagen und haben das zum Schattentheatermuseum erklärt. Und so haben wir angefangen. Und dann, aus dem Ganzen ist dann, als wir hinten den italienischen Turm gebaut haben, wussten wir ja auch nicht, was sollen wir da unten rein machen, Garagen sind langweilig, irgendwas, wo kein Licht braucht, ein Schattentheatermuseum. Ja. Ja, klar.
Wenn Sie an Ihre persönlich herausforderndsten Zeiten denken, was kommt Ihnen da in den Sinn?
Da gibt es einige Momente, aber ein ganz schwieriger Moment war natürlich der, ja, als mein Partner und ich erfuhren, dass er Krebs hat.
Ja. Ja, und Sie haben eben erzählt von den Seniorinnen, die verlassen wurden von ihrem Partner. Also Verlust eines Partners ist mit das Schwierigste, was einen im Leben treffen kann. Was hat Ihnen geholfen in dieser Zeit dann?
Es war ja dann so, dass Stefan, so hieß mein Partner, selber dafür gesorgt hat, dass die Zeit nach ihm für mich leichter wird. Er hat die Zeit, diese Monate, als wir schon wussten, dass er sehr schwer krank ist, hat er dazu genutzt, dass er diese Stauffer-Saga geschrieben hat. Und wir sind beide in der Zeit nach Südamerika. Und er hat dann in Südamerika, also das war in Paraguay, da hat er dann morgens an dieser Stauffer-Saga geschrieben. Ich habe dann das Ganze dann immer gefaxt und es wurde dann getippt und ging dann hin und her zwischen Südamerika und dann Schwäbisch Gmünd. Und dann kamen wir hierher zurück und er hat alles dran gesetzt, dass diese Stauffer-Saga ins Werk gesetzt wird, dass die umgesetzt wird. Und wir hatten, also ich vor allem hatte schon Bedenken, ob er das kräftemäßig auch durchsteht. Aber das sieht man, welche Kräfte in einem Menschen stecken, wenn da ein Wille ist. Und er hat dann die Proben durchgezogen, obwohl er ja die Chemotherapie in der Zeit bekommen hat. Wir waren morgens bei der Chemo und mittags bei den Proben. Und das waren ja 1200 Schauspielerinnen und Schauspieler. Also das war schon ein Kraftakt. Und das hat er bewältigt. Und er hat ganz klar dieses Ziel vor Augen gehabt. Er will diese Stauversager erleben mit allen Menschen. Und ich glaube, es war ein großartiger Moment für alle. Und es ist auch ein Stück weit natürlich sein Erbe. Und es ist natürlich für mich nachher leichter gefallen, weil er durch diese Stauversager ja auch weiterlebt, leichter gefallen, damit auch umzugehen. Ich hatte schon einen Moment, er ist gestorben am 17. Dezember, also kurz vor Weihnachten. Ich habe mir dann schon die Frage gestellt, bleibe ich Oberbürgermeister? Was mache ich mit meinem Leben? Es ist, wenn ein Partner oder Partnerin geht, nichts mehr so, wie es vorher war. Und es tut so weh. Und vor allem so lange tut es weh. Und ich habe mich entschieden, ich gehe zurück. Und dann wusste ich, dann muss es aber dann auch gleich weitergehen. Denn ich glaube, es war der 12. Januar, stand der Neujahrsempfang an. Und da musst du als Oberbürgermeister ja dann auch funktionieren. Und ich bin dann weggefahren, ich bin nach Wien. Und ich habe in Wien einfach getrauert und habe in Wien auch Kraft bekommen, habe mit ihm gesprochen und habe auch gespürt, er will, dass ich weitermache.
Richard Arnold, Sie sind in der dritten Amtszeit als Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd, als Oberhaupt einer Stadt. Muss man ja auch Vorbild sein in seiner Funktion. Worin, glauben Sie, sind Sie denn ein ganz gutes Vorbild?
Also ich glaube, das können die Menschen besser beantworten als ich selber. Vielleicht ist es die Offenheit. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, in Schwäbisch Gmünd die Offenheit zu bewahren, weiterzuentwickeln. Denn eine Stadt ist nie fertig. Sie wird immer weiterentwickelt und weiter. Und da das Ganze zu machen mit Menschen, die im Geiste und im Herzen offen sind, dann gelingt dieses Projekt. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir natürlich mittlerweile auch 140 verschiedene Nationen haben, Bürgerinnen und Bürger, die hier leben, mit völlig unterschiedlichen Hintergründen. Und ich glaube, das gelingt uns in Schwäbisch Gmünd deshalb auch, weil diese Offenheit von oben her gelebt wird. Und dazu gehört natürlich dann auch eine gewisse Sinnlichkeit und eine gewisse Spiritualität, nenne ich das jetzt mal. Also das heißt, die Menschen haben ihre Geschichte und sie orientieren sich an verschiedenen Punkten. Und das ist jetzt zum Beispiel, ja, das sind bei uns dann jetzt so gängig, wären das die Klöster oder Kirchen oder so Kreuze, aber das ist dann Moscheen haben wir und da haben große Diskussion oder wir haben dann zum Beispiel jetzt neuerdings, wir haben einen Buddha.
Ja, die Nationalitäten haben Sie gerade angesprochen. Sie haben ja schon 2013 bundesweit für Schlagzeilen gesorgt beim Stichwort Geflüchtete. Jetzt gab es 10 Jahre nach dem Zitat von Angela Merkel, wir schaffen das. Was sagen Sie denn jetzt, die Zeit danach? Wie steht Schwäbisch Gmünd da?
Also ich glaube, dass wir und viele andere Städte das ganz gut gepackt haben, damals als so viele Menschen geflohen sind und dann auch zu uns gekommen sind. Es war eine wirklich ganz schwierige Zeit, weil man muss sich das so vorstellen, wenn Sie sich zurückerinnern, dass die Kontrolle auf nationaler Ebene und auch auf europäischer Ebene komplett entglitten ist. Und wer hat das aufgefangen? Es waren die Städte, Gemeinden und ihre Bürgerinnen und Bürger, die spontan gehandelt haben und die dann, ja, ich will sagen, eine Kraft entwickelt haben, in kürzester Zeit so viele Menschen aufzunehmen. Und das hat sich ja dann fortgesetzt, ja, ganz klar, dass dann die Bürger in der Begeisterung nicht dabei bleiben. Es gab auch viele Enttäuschungen, das muss man auch ansprechen. Und es gab da natürlich vieles, ja, wo man sagen muss im Nachhinein, nein, da würde man heute anders handeln. Es gab zum Beispiel in den letzten 3 Jahren, und das wurde überhaupt nicht bemerkt, weil man hat dann Strukturen geschaffen und man hat das zugedeckt mit Geld. In den letzten 3 Jahren kamen 870.000 Menschen nach Deutschland und dazu noch 1,2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer. Das heißt, wir in Deutschland haben 2022, 23, 24, wenn ich die 3 Jahre nehme, knapp über 2 Millionen Menschen aufgenommen. Ich finde, das ist eine großartige Leistung und ich finde auch, dass jetzt wir an einem Punkt sind, wo sich Überforderung breit macht. Weil auf Dauer kann eine Gesellschaft das nicht verkraften. Und es geht auch zu Lasten derer, die da zu uns gekommen sind. Und deshalb jetzt im Moment ist der Moment gekommen, wo wir zeigen müssen, nicht wir schaffen das, sondern wir haben es im Griff. Weil gleichzeitig haben wir natürlich Bedarf und auf den Bedarf antworten Menschen aus dem Ausland und sie kommen als Fachkräfte und sie kommen hierher. Und jetzt kommt der Punkt, die Menschen sehen das, sie können das intellektuell nachvollziehen, dass man die braucht, aber dann kommen ja noch mehr. Und jetzt müssen wir in der Lage sein, die illegale Zuwanderung so runterzufahren, dass sie uns nicht die Akzeptanz für das, was wir jetzt wirklich brauchen, nämlich die Menschen, die als Fachkräfte zu uns kommen, kaputt machen. Konkretes Beispiel, wenn ich von Weiler nach Gmünd fahre, da fahre ich an der Stiftung Haus Lindenhof vorbei und da ist rechts diese Bushaltestelle. Und an dieser Bushaltestelle steht ja mittlerweile die halbe Welt. Weil bei Haus Lindenhof arbeiten 64 verschiedene Nationen. Die arbeiten dort und die tragen bei und die zahlen in die Sozialkassen ein. Und deswegen habe ich im Adler in Weiler am Stammtisch ständig gesagt, sind ja fast nur Rentner, wenn ihr nächstes Mal vorbeifahret an der Bushaltestelle, ihr haltet an, steiget aus, gebt jedem die Hand und bedanket euch dafür, dass die eure Rente zahlet.
Wir haben viel erfahren von Ihnen. Vielen Dank dafür. Herzlichen Dank, Richard Arnold.
Ich danke Ihnen, Frau Köster.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.